Schublade. Abschied nehmen von Diskriminierung und Vorurteilen. Mit dem Till und der Chiara.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem nächsten Podcast. Diesmal geht es um ein Gespräch mit Annette Mokler. Sie ist für Entwicklungspolitik und Programmkoordination Peru und Westsahara von Terre des Hommes Schweiz verantwortlich. Nächsten Samstag, am 12. November, findet der nächste Kino-Event von unserer Kino-Kooperation statt mit dem neuen Kino Basel. Und wir werden dort einen Film schauen, wo es um einen West-Sahara-Konflikt geht. Und genau wegen dem haben wir mit der Annette Mokler ein Interview geführt und ein paar interessante Fakten aufgenommen. Der Kino-Event steht im grösseren Zusammenhang vom GAM. GAM ist der Global Action Month von Imagine und Partnerorganisationen. Da geht es darum, weltweit auf Gewalt aufmerksam zu machen. Und der diesjährige GAM steht im Zusammenhang mit Say No to Violence, Break the Silence.
Genau, in Kooperation mit dem internationalen Jugendnetzwerk von Terre des Hommes Schweiz. Genau. Jo, und gerade mal zum Konflikt und zum Podcast. Haben wir eigentlich überhaupt gewusst, dass es da Konflikt gibt? Dass dort zum Beispiel in der Region die grösste Phosphatvorkommnis hat und neben der chinesischen Mauer der längste Wall zwischen Marokko und der DARS, also der Demokratisch-Arabischen Republik Sahara, hat und dass der Bereich leider auch einer der vermintesten der Welt ist. Wenn ihr das nicht gewusst habt, müsst ihr den Podcast unbedingt hören. Es ist allerdings, was muss man auch sagen, ein schwieriger Konflikt. Es ist vielleicht schwieriger, gerade beim ersten Mal alles zu verstehen. Darum haben wir auch noch diverse Links angehängt am Podcast, wo ihr reinschauen könnt, wenn es euch noch mehr interessiert. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch der Podcast, also wenn ihr den heute hört, vor dem Film zu hören. Und wenn ihr den Podcast jetzt hört, auch den Film zu schauen. Genau.
Genau, wir freuen uns riesig, wenn ihr am Samstag dabei seid und wir vielleicht auch ein Gespräch darüber könnten führen.
Genau. Jetzt habe ich aber noch ganz etwas Kleines, nämlich hat Annette Mokler mir noch eine Mail geschrieben, dass sie da zwei kleine Sachen nicht ganz richtig gesagt hat. Und zwar ist es nicht das Pariser Abkommen, sondern das Abkommen von Madrid. Und beim EU-Abkommen ist es nicht der internationale Gerichtshof, sondern der europäische Gerichtshof. Genau, das wäre es eigentlich. Jetzt wünsche mir euch einen ganz guten Podcast und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Also ich freue mich sehr, dass ihr euch für diesen wirklich sehr vergessenen Konflikt interessiert. Ich versuche den euch jetzt so ein bisschen zu erklären. Dabei ist es sehr wichtig, dass man einfach auch die Geschichte versteht, wie kommt es zu der Situation, die man heute so hat. Die Westsahara ist das Gebiet zwischen Marokko und Mauretanien an der Küste, was momentan Marokko für sich beansprucht. Also es gibt durchaus Landkarten, wo das auch als marokkanisches Gebiet gekennzeichnet ist, wo wir uns natürlich immer weigern. Genau. Und zwar, das geht natürlich wie viele Konflikte auf die Kolonialzeit zurück. Die spanische Sahara, das war eben der Teil, der von Spanien besetzt war, sehr lange besetzt war. Eines der letzten Gebiete, die bereits von der UNO aufgelistet wurden als zu entkolonialisierende Gebiete. Es regte sich auch schon antikolonialer Widerstand. Das waren im Prinzip die allerersten Keime oder Anfänge auch der Polisario-Bewegung. Franco lag in dieser Zeit eigentlich im Sterben. Und da sind zwei Dinge passiert. Nämlich zum einen eine offizielle Variante, dass dieses Land da entlassen werden soll aus der Kolonie. Also die Spanier haben sich dann zurückgezogen. Und gleichzeitig sind aber inoffiziell auch Geheimverhandlungen stattgefunden zwischen Spanien, Frankreich und Marokko über die sehr reichen Phosphatvorkommen in dieser Gegend. Und um das zu erklären, Phosphat ist ein sehr wichtiger Stoff für die traditionelle Landwirtschaft, also das ist Dünger und das ist auch ein endlicher Stoff. Das heißt, man weiß genau auch, wann geht er aus. Das ist sehr wertvoll. Das war auch damals schon sehr wertvoll. Man wollte sich den Zugang zu diesen Ressourcen sichern und deshalb gab es diese Geheimverhandlung, das Pariser Abkommen. Und jetzt war es so praktisch, dass verkündet wurde, die Kolonie wird der Freiheit entlassen, die spanischen Truppen sind abgezogen und gleichzeitig ist dann Mauretanien von unten besetzt und von oben Marokko. Und zwar sind da zwei verschiedene Sachen passiert. Zum einen hat Marokko so einen propagandistischen grünen Marsch inszeniert eigentlich, wo sehr viele arme Bauern aus dem armen Norden angesiedelt wurden in diesem angeblich Gebiet, was da frei ist, weil da keiner lebt. Also so wie Kolonialismus eben funktioniert, was wir ja auch kennen von Amerika zum Beispiel, den Amerikas. Als auch ist eine Operation, eine sehr fiese Militäroperation eigentlich direkt eingeleitet worden, wo wirklich die lokale einheimische Bevölkerung, eben die Sahrawis, dort bombardiert wurden mit Phosphorbomben, wo die Quellen der einheimischen Nomaden vergiftet wurden. Also es war sehr fies eigentlich und da sind ein ganz großer Teil der dort lebenden Bevölkerung ist wirklich mit also nichts im Prinzip in die Wüste geflohen, also wirklich ein Tuch auf dem Leib, das Tuch haben die Melfer, tragen sie ja immer noch. Es ist auch so, also ich zum Beispiel, ich bin häufiger mal in der Westsahara, ich lebe dann immer in einer Familie, der Familienvater selbst schildert mir, wie er als wirklich als mini kleiner Säugling im Prinzip dann von der Tante unter den Arm geklemmt wurde und die geflohen ist. Und diese Flüchtlinge haben sich dann, also die sind in die Wüste und haben sich angesiedelt an einem Punkt, das heißt Hamada. Hamada, das ist eigentlich, oder es wird auch häufig als Devil's Garden bezeichnet, also das ist die Wüste in der Wüste, also da, wo es besonders übel eigentlich ist, besonders heiß. Im Sommer geht es bis auf 50 Grad rauf. Die Flüchtlinge wussten aber relativ genau damals, dass es da auch unterirdische Wasserblasen hatte. Also deshalb haben die da ihre Flüchtlingslager aufgestellt. Und im Prinzip ist da was passiert, was ähnlich ist wie Tibet, was ja den Leuten viel bekannter ist mit dem Exilstaat und mit dem Dalai Lama, dass diese Flüchtlinge nämlich relativ schnell angefangen haben, sich selbst zu organisieren. Sie haben dann wirklich so ihren eigenen Staat ausgerufen. Sie haben angefangen, also wirklich auch einen funktionierenden Staat aufzubauen. Sehr federführend waren dort auch die Frauen. Also das waren sehr viele Frauen und die Frauen haben eine sehr wichtige Rolle in der saharauischen Gesellschaft und also haben viel zu sagen, es ist eine islamische Gesellschaft. Und dann gab es natürlich einen Krieg praktisch, der so ein bisschen vielleicht auch die Leute, ich versuche immer die Sachen, die die Leute kennen, den Vietcong zum Beispiel kennt man, wo wirklich ein Untergrundkrieg dann auch war. Und so war das tatsächlich dann auch. Also es gab einen Untergrundkrieg, der sich organisierte von dieser Polisario, von den Sahrawis gegen Marokko. Mauretanien hat sich relativ schnell auch aus dem Gebiet wieder rausgezogen, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Und es gab recht lange wirklich diesen Untergrundkrieg, wo die Sahrawis, die ja eigentlich zahlenmäßig weniger waren und auch sehr schlecht ausgestattet waren, trotzdem dadurch, dass sie erstens mal wussten, worum sie kämpfen, nämlich um ihr Land eigentlich und dann auch das Land sehr gut kannten als Nomaden, wichtige Gegner waren. Und da gab es dann Friedensverhandlungen, die unter der UNO liefen und dann wurde ein Waffenstillstand zwischen der Polisario und Marokko ausgehandelt. Und dieser Waffenstillstand hatte aber eine Bedingung, nämlich dass es zu einer Volksabstimmung unter der dort lebenden Bevölkerung kommen sollte. Also Volksabstimmung werde ich vielleicht auch Referendum nennen, das Wort Referendum wird auftauchen, ob dieses Volk jetzt zu Marokko gehören will oder seinen eigenständigen Staat will, also seinen selbstbestimmten Staat will. Und das war wirklich die Bedingung, zu der beide Seiten dann zu diesem Friedensabkommen zugestimmt haben. Jetzt war es aber so, also dadurch, dass vorher die Leute sogar registriert waren durch die spanische Kolonialmacht, also wüsste man schon relativ gut, wer dürfte da denn jetzt wählen oder nicht. Aber Marokko hat jetzt die Kontrolle über wirklich diese sehr wertvollen Gebiete, die auch ausgebeutet wurden weiter, also das Phosphat, während die Sahrawis in ihren Flüchtlingslagern saßen. Die Flüchtlingslager, also das Gebiet der Flüchtlingslager, wurde ihnen auch von Algerien, die sie sehr unterstützt haben, zugesprochen, wo sie wirklich ihren Exilstaat da auch aufbauen konnten. Und dieses Referendum wurde dann von Marokko immer weiter verzögert. Und zwar also wirklich unter Einwänden wie, ja, wer darf denn da jetzt wählen? Da wurde dann versucht, also sehr viele Marokkis dann auch mit rein zu schieben, die da wählen dürfen, etc. etc. Und Marokko hat das dann auch sehr schamlos eigentlich ausgenutzt, diese Zeit, um das wirklich wenig fruchtbare, sehr kleine, befreite Gebiet, was sehr stark vermint ist, das ist eins der am stärksten verminten Gebiete der Welt, abzugrenzen gegen dieses Gebiet, was sie besetzt haben, eben die besetzte Westsahara. Sie nennen es natürlich auch nicht besetzte Westsahara, sondern sie nennen es südliche Provinzen, und die Grenze läuft auch nicht gleich der Grenze zur besetzten Westsahara. Also wenn Marokko von den südlichen Provinzen spricht, dann spricht es hauptsächlich von der besetzten Westsahara. Besetzte Westsahara darf man da auch nicht sagen, da landet man schnell im Gefängnis. Also genau. Und also Marokko hat auf jeden Fall diese Zeit auch genutzt, um ganz schnell eine Mauer hochzuziehen, Grenzwall, und dieser Grenzwall ist 2700 Kilometer lang. Das ist nach der chinesischen Mauer die längste Grenzbefestigung weltweit. Das weiß kein Mensch, erstaunlicherweise. Das ist eine Befestigung, die sehr stark militärisch gesichert ist, völlig vermint. Da geht auch viel, viel, viel Geld rein in die militärische Sicherung.
Das ist jetzt trotzdem auch noch sehr wichtig, immer diese Grenze mit auf dem Schirm zu haben. Das ist auch eine Grenze, die zum Beispiel für ganz viele Migranten aus Afrika also eigentlich auch zum Verhängnis wird. Oder diese Grenze ist ein sehr wichtiger Punkt. Und in der besetzten Westsahara passiert halt jetzt wirklich auch, dass die einheimische Bevölkerung sehr stark unterdrückt wurde. Vor allem auch, wenn sie eigene Rechte fordert als saharauische, also mit saharauischen Identität. Und da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Geschichten natürlich. Also Marokko stellt das anders dar. Marokko hat sehr wohl auch in Infrastruktur in dieser Gegend investiert, allerdings zum Beispiel nicht in Universitäten. Also es gibt auch immer wieder Geschichten von Kindern, Jugendlichen, die wirklich von Übergriffen von Polizei auf Saharauis in Schulen berichten. Und es gab da wirklich ein absolutes Medienembargo. Also das funktionierte. Marokko hat wirklich absolut den Deckel drauf gehalten, dass da keine Infos rauskommen. Und also bis heute ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel Amnesty-Delegationen ganz schnell am Flughafen abgefangen werden, etc. etc. Auch genau, also es ist ein sehr heikles Thema. Es ist Marokko macht ganz große Lobby auch in der UNO. Also was, wie darf man sagen oder nicht sagen? Die besetzte Westsahara ist sehr, sehr interessant, ressourcentechnisch. Das ist zum einen eben das Phosphat. Also Phosphat ist endliche Ressource. Wir brauchen sie alle für Düngemittel. Diese Gebiete sind eigentlich eines der reichsten Phosphatvorkommen. Die obersten Layer sind auch größtenteils jetzt schon abgeschöpft. Also die hat Marokko einfach verkauft, natürlich überall hin in die Welt. Also da sehen wir auch einen Link, wo wir sagen, okay, hier müssen wir Lobbyingarbeit machen, auch in der Schweiz das bekannt machen. Es gibt aber auch noch andere Ressourcen. Eine der wirklich wichtigen Ressourcen sind die sehr reichen Fischvorkommen vor der Küste der besetzten Westsahara. Also die befreiten Gebiete haben natürlich keinen Küstenstreifen. Also die befreiten Gebiete sind wirklich Wüste. Und dieser Küstenstreifen ist etwas grüner, hat sehr reiche Fischvorkommen. Und es gibt zum Beispiel immer wieder Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko, die auch diese besetzten Meeresgebiete eigentlich mit einschließen. Und dieses Gebiet ist auch schon jetzt also sehr stark abgefischt. Es gibt dann immer wieder Urteile vom Internationalen Gerichtshof, die sagen, hey, das ist völkerrechtswidrig, das dürft ihr nicht. Und dann geht es wieder hin und her und so weiter. Genau. Eine weitere wichtige Ressource eigentlich ist in der besetzten Westsahara, sind unterirdische Wasserblasen. Also das ist fossiles Wasser, das erneuert sich auch nicht, mit denen man zum Beispiel Gemüseanbau bewässern kann. Und es gibt dort recht große Gewächshäuser für Tomaten, für Melonen etc. Viele dieser Gewächshäuser hängen irgendwie an diesem Königshaus dran. Und ganz viel von diesem Gemüse, das kommt auch in unsere Supermärkte. Und da haben wir zum Beispiel mal sehr viel Lobbyingarbeit gemacht und auch Investigationen. Also wo kommt jetzt dieses Gemüse genau her und so weiter, um einfach zu sagen, hey, das geht nicht, das ist völkerrechtswidrig, das dürfen wir nicht. Jetzt ist es auch so, dass vor der Küste Öl- und Gasvorkommen vermutet exploriert werden. Also auch das könnte noch ein weiterer Konfliktstoff sein, was diese Ressourcen angeht. Genau. Was auch noch ist, ist zum Beispiel jetzt, Siemens hat große Windparks in der besetzten Westsahara. Und wir finden das natürlich sehr wichtig, grüne Energien zu fördern. Aber gleichzeitig ist sowas einfach auch völkerrechtswidrig, weil es einen Status quo und eine Besetzung weiter festigt. Die Flüchtlingslager, die bestehen jetzt seit 2-3 Generationen im Prinzip. Also ich habe von diesem einen Vater erzählt, der wirklich als junges Baby da hingebracht wurde, der sehr, sehr lange seine Mutter, natürlich, die in der besetzten Zone geblieben war, überhaupt nie getroffen hatte. Und jetzt in den letzten, sagen wir mal, 7 Jahren und mit den neuen Kommunikativen, es ist nicht mehr möglich, so das auseinanderzuhalten. Und inzwischen, also hat er den Kontakt zu seiner Mutter, hat sie auch zwei oder dreimal, glaube ich, sogar getroffen. Sie ist in die Flüchtlingslager gekommen. Und sie unterhalten sich immer über WhatsApp, glaube ich, irgendwie sowas. Also es ist total toll irgendwie. Ja, genau. Und in den Flüchtlingslagern, die Sache ist die, diese Flüchtlingslager sind natürlich nicht ein Platz, den sich Menschen aussuchen würden, um da permanent einfach zu wohnen. Also das ist wirklich in der Mitte von Nowhere. Also die klimatischen Bedingungen sind fatal. Und die Leute leben dort eigentlich hauptsächlich von humanitärer Hilfe. Früher gab es auch sehr viel internationale Unterstützung, noch die das so ein bisschen aufgebessert hat, also gerade durch die spanische Zivilgesellschaft, auch als was die Sahrawi mit ihrem Staat irgendwie auch verpasst haben, ist sich einem Block zuzuordnen. Als es noch den sozialistischen Block gab und den westlichen Block sozusagen, haben sie ihren Staat aufgebaut, der so zwischen diesen beiden Modellen steht, also der sehr viele sozialistische Elemente auch hat. Und sie hatten auch Unterstützung von einigen sozialistischen Ländern, vor allem für Bildung ihrer Jugendlichen. Und das ist halt sehr stark auch weggebrochen. Und das ist trotzdem aber auch, um nochmal darauf zurückzukommen, also die Sahrawi, als sie dort in diese Flüchtlingslager kamen, haben sie also vor allem viele, viele, die Frauen wirklich diesen unabhängigen saharauischen Staat aufgebaut. Das heißt der Demokratische Arabische Republik Sahara. Haben aber auch erkannt, für uns ist es ganz wichtig, dass wir gebildete Leute haben, weil aus diesem kolonisierten Gebiet kamen nicht sehr viele Leute mit einer Hochschulbildung. Ich glaube, also man kann es wirklich an 10 Fingern fast abzählen. Und die haben wirklich also sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre Kinder und Jugendlichen an Bildung kommen. Was bedeutet hat, dass sie auch viele ihrer Kinder schon ganz, ganz früh ins Ausland geschickt haben für weiterführende Schulen und sehr viel Kooperationen hatten mit Universitäten. Also das heißt, man kommt jetzt in die Flüchtlingslager, trifft Jugendliche, die in Kuba studiert haben, die in USA auch studiert haben, die in UdSSR studiert haben, die in Syrien studiert haben, die und jetzt wieder in den Flüchtlingslagern sitzen mit all diesem Know-how, aber eigentlich da auch keine Wirtschaft oder kein, ja, nichts ist. Und im Prinzip gibt es momentan 3 oder vielleicht auch 4 Populationen von Sahrawi, eben die Sahrawi in der besetzten Zone, die vor allem unter diesen Repressalien von Marokko leben, je nachdem, wie sie mit der Besetzungsmacht eben die akzeptieren oder nicht akzeptieren. Dann gibt es die Sahrawi in der Diaspora, die also auch nicht mehr so einfach ist seit der Wirtschaftskrise. Und dann gibt es die Sahrawi in den Flüchtlingslagern, 170.000 war die letzte Zählung. Und dann gibt es eben noch diese befreite Zone. Diese befreite Zone ist ein relativ öder Wüstenstreifen, aber trotzdem für die Sahrawi noch relativ wichtig, weil sie da eben noch ihr Nomadentum leben können. Und es gibt gerade so alte Leute, Junge mit Kindern, die gehen lieber in die Flüchtlingslager, weil es da eben wirklich Schule hat und so weiter. Aber alte Leute gehen ab und zu in die Badia, heißt das, also in ihre Wanderschaft mit den Tieren. Allerdings ist eben diese befreite Zone eins der vermintesten Gebiete der ganzen Welt. Auch das weiß kaum jemand. Und deshalb also kommt es auch immer wieder zu Minenopfern, also sowohl bei den Tieren natürlich als auch bei den Menschen. Und jetzt, was vielleicht auch noch wichtig ist, man fragt sich ja auch immer, hey, warum akzeptiert das denn die Weltgesellschaft? Also es gibt durchaus auch Länder, die zum Beispiel die Demokratische Arabische Republik Sahara schon anerkannt haben. Die Demokratische Arabische Republik Sahara war auch in der, oder Polisario damals noch als Vertretung, in der Afrikanischen Union, während das Marokko dann lange Zeit nicht war. Marokko ist jetzt auch vor einigen Jahren dann doch beigetreten. Das gab dann auch ein Hin und Her. Und es ist klar, dass die internationale Gemeinschaft zum einen also sehr stark profitiert von diesem Ressourcenabbau und da Geschäfte macht mit Marokko. Und zum anderen ist aber Marokko da auch, also über die Westsahara wird nicht diskutiert, also das darf man auch nicht. Da wurde mal ein Tourist zum Beispiel ins Gefängnis gesteckt, der einfach nur ein T-Shirt anhatte, wo die Westsahara drauf war, als Westsahara. Der konnte dann aber glaubhaft machen, dass ihm das gar nicht klar war, dass das so ein Politikum ist. Also der saß einfach da auf dem Dschabal Fnah und wurde dann einkassiert. Genau, also Und Marokko hat auch noch ein weiteres Druckmittel, was extrem wichtig ist, nämlich die Migranten oder die Flüchtlinge aus ganz Afrika, die sie eben für Europa halt auch abhalten sozusagen, zum einen also auch mit dieser Mauer. Und es kommt dann auch immer wieder vor, dass wenn jetzt zum Beispiel, also das, der letzte Vorfall war jetzt der Präsident der Demokratischen Sahrauischen Republik wurde in Spanien auf Covid behandelt. Und das hat den Marokki nicht gepasst. Und dann machen sie mal so die Grenze kurz auf oder erlauben, also dann kommt halt wieder eine Flüchtlingswelle, die dann irgendwie über diesen Zaun brechen können, Ceuta etc., die es teilweise dann schaffen, auch rüber zu schwimmen. Ja, also die arbeiten sehr stark mit diesem Druck von Flüchtlingen. Und was jetzt auch noch gelesen habe, was interessant ist, was ich nur aus einer Quelle gehört habe, was ich aber sehr spannend auch noch finde, in Spanien hat sich nämlich jetzt auch noch was getan, nicht in der Zivilgesellschaft, sondern auf Regierungsebene, und zwar Regierungsebene, also Spanien hat schon noch eine wichtige Rolle, weil es eben die ursprüngliche Kolonialmacht ist und sie deshalb schon auch so eigentlich in der Verpflichtung stehen würden den Sahrauis gegenüber. Jetzt mit diesen ganzen geopolitischen Verwerfungen zu Ukraine, zu wie ist das jetzt mit Gas und Energie in Europa und so, steht unter anderem auch zur Debatte so Überseehäfen für Gas, glaube ich, in Spanien. Und für Spanien wäre es natürlich jetzt, also es ist wichtig, dass sie als sicherer Partner angesehen werden und dass sie als sicherer Partner natürlich auch sicher geschäften können mit ihren Nachbarn. Ihr nächster Nachbar da drüben ist halt nun mal Marokko. Und deshalb hat sich da jetzt auch was getan, was nicht so Sahrawi-freundlich eigentlich ist. Und so kommen dann eine ganze Menge von Interessenlagen dazu, die dazu führen, dass die Sahrawi keine Lobby haben für ihr Anliegen. Und im Prinzip denke ich, also das eine ist eine Sympathie und eine Solidarität für die Sahrawi, aber das andere ist auch ein ganz eigenes Interesse, was wir haben müssten, nämlich dass Völkerrecht respektiert wird und nicht zugunsten von Wirtschaftsinteressen und geopolitischen, strategischen Überlegungen dann einfach untergraben wird. Und wenn das hier untergraben wird, dann wird es auch immer mehr untergraben. Genau. Und dann gibt es natürlich auch wirklich zwei Erzählweisen der Geschichten. Also es gibt die Geschichte, wie ich sie jetzt erzählt habe, wie ich sie verstanden habe. Und es gibt auch eine marokkanische Erzählweise, die auch innerhalb von Marokko, also auch Marokkaner kennen die Geschichte anders. Die verstehen wirklich, hey, das ist jetzt eigentlich unser Gebiet, das ist historisch unser Gebiet. Also das heißt, es gibt zwei völlig verschiedene Erzählweisen, und eine Erzählweise, die in der marokkanischen Gesellschaft sehr verankert ist natürlich. Also ich habe auch ganz, ganz wenig Marokkaner. Ich habe mal mit einem Marokkaner in den Flüchtlingslagern geredet, der dort für ein Filmfestival eingeladen wurde. Und der sagte wirklich so, ja, er musste sein ganzes Weltbild eigentlich umstellen und hat gesehen so, oh, es ist ja ganz anders wie das, was ich eigentlich vermutet habe. So viel jetzt mal zu den besetzten Gebieten, wo massive Menschenrechtsverletzungen passieren. Also das werdet ihr ja in diesem Film dann auch sehen, den ihr zeigen werdet. Also da muss man wahrscheinlich nicht mehr sehr viel dazu erzählen, was da passiert. Also es ist wirklich Folter in Gefängnissen. Das ist ein Film von einer Italienerin, und die hat also dazu geforscht. Aber ich habe die Italienerin zum Beispiel getroffen. Die macht ganz viel Filme auch in Konfliktgebieten und so. Und die hat mir damals gesagt, hey, du, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt, wie als ich diesen Film gedreht habe, weil wir immer praktisch Verfolger auf den Fersen hatten. Und habe auch gesehen, so wie sie mit den Leuten auch vor Ort geredet hat und umgegangen ist. Und da wurde ich halt sehr aufmerksam auf diesen Film und fand den Film wirklich so eine sehr respektvollen Umgang mit diesen wirklich so schweren Schicksalen. Das hat mir sehr gefallen an diesem Film. Den finde ich wirklich sehr schön. Und wie kann man über Folter eigentlich reden, ohne dass man es auch reißerisch macht? Und das finde ich, das ist bei dem Film echt toll gelungen.
Es ist nicht so einfach, in der besetzten Westsahara überhaupt solche Filme zu drehen. Und auch die Leute, die da auftauchen, gehen ein extremes Risiko ein, dass sie hinterher wieder ziemlich was auf den Deckel kriegen. Also das heißt, wer von den Sahrawi politisch aktiv ist, ist sehr mutig auch. Also es ist, genau, auch das ist natürlich eine Frage, wie weit kann man solche Medienarbeit überhaupt machen, weil man die Leute immer auch in eine Gefahr bringt. Unsere Arbeit von Terre des Hommes Schweiz. Also wir machen zweierlei. Zum einen haben wir direkte Projektarbeit. Da unterstützen wir die Jugendarbeit der Polisario in einem Flüchtlingslager, der 5 Flüchtlingslager. Und zwar ist das Lager in Smara. Und das sind teilweise ganz konkrete Geschichten, wie auch, dass Jugendliche einfach sich nicht radikalisieren, sondern wirklich irgendwie noch verwurzelt sind in der Gesellschaft, Perspektiven sehen. Das sind auch wirklich, das sind einfache Sachen wie Kurse, also Informatikkurse, also sehr rudimentär, weil sie fast nichts haben. Auch von uns können wir nicht so viel geben, wie sie eigentlich bräuchten. Englischkurse, Arabischkurse, was machen sie? Nee, ja, Englisch machen sie nicht, sie machen Spanischkurse, Kochkurse. Dann machen sie eine offene Jugendarbeit, dass sich Jugendliche treffen können überhaupt. Dass sie, dann machen sie Arbeit an Schulen, so Pfadfinderarbeiten machen sie mit Kindern. Sie machen Sensibilisierungsarbeiten zu einer ganzen Reihe von Themen. Also das kann jetzt bei Covid, war das natürlich Sensibilisierungsarbeit, wie schütze ich mich vor Covid und Hygienemaßnahmen und Abstand und so weiter. Das sind aber zum Beispiel auch, also um jetzt was Exotisches zu nennen, also das Schönheitsideal bei den saharauischen Frauen, vor allem vor der Hochzeit, ist sehr weiß zu sein und sehr dick zu sein. Da werden teilweise aber auch dann Cremes benutzt, die sehr kanzerogen und schädlich sind und auch Pillen, die einfach sehr, sehr schädlich sind. Und dann arbeiten sie eben mit diesen Frauen dazu, dass sie einfach über diese Gesundheitsrisiken von solchen Produkten informiert sind. Also das ist jetzt so ein bisschen exotischer. Also sie gucken immer, wo sind denn jetzt die Knackpunkte für unsere saharauischen Jugendlichen, wo müssen wir Sensibilisierungsarbeit machen. Und dann, also sie verstehen sich auch so ein bisschen als eine Dachorganisation für ganz verschiedene Gruppierungen von Jugendlichen. Sie machen sehr viel kulturelle Arbeit auch, dass man also dass einfach der kulturellen Entwurzelung entgegengewirkt wird, also dass auch wirklich so Kultur aufgearbeitet wird, dass die Leute wissen, woher sie kommen, dass sie alte traditionelle Spiele zum Beispiel noch spielen können, dass sie Musik, Tanz, dass sie das weiterführen können. Sie versuchen auch zu organisieren, gerade also viele, wenn die Jugendlichen, die im Ausland sind, im Sommer heimkommen, dass die dann die Jugendlichen, die in den Lagern festsitzen, sozusagen treffen können, dass die sich austauschen können, aber auch, dass diese Jugendlichen wieder in ihre Gesellschaft integriert werden können, weil die kommen ja aus ganz verschiedenen kulturellen Situationen in eine sehr spezielle Gesellschaft auch rein, die also sehr starke, tradierte Werte hat. Dann, also für die Sahrawi ist gerade Solidarität auch untereinander ein sehr wichtiges Thema. Also die arbeiten sehr auch Werte, also dass sie einfach zu Werten arbeiten. Also wir helfen uns gegenseitig. Sie gucken also praktisch auch eine soziale Arbeit, dass sie die organisieren. Sie organisieren teilweise auch, dass die Jugendlichen organisieren sich, dass sie immer mal wieder zum Beispiel den Müll wegräumen, weil es keine funktionierende Müll,
Abfuhr hat in den Flüchtlingslagern etc. Und es geht natürlich auch darum, dass die Jugendlichen eigentlich vorbereitet werden darauf, dass sie halt wichtige Rollen in einem demokratisch funktionierenden Staat übernehmen können, also vorbereitet werden auf zivilgesellschaftliche Rollen. Wir verstehen unsere Entwicklungszusammenarbeit so, dass wir sagen, die Leute wissen, was sie brauchen. Also das heißt, wir entsenden niemanden, der dort Arbeit macht, sondern wir unterstützen Partnerorganisationen, die Arbeit vor Ort machen und besprechen mit denen dann bestimmte Punkte, die uns wichtig sind vielleicht, oder unterstützen sie in bestimmten Punkten. Aber also wir implementieren nicht unsere eigene Jugendarbeit vor Ort. Aber also was wir hier machen, ist natürlich die Advocacy-Arbeit. Also diesen Link haben wir, wie zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir versucht haben, Konsumentinnen hier aufzuerklären, okay, das hier sind jetzt saharauische Produkte, das sind Melonen aus der Westsahara, wollte die jetzt wirklich kaufen? Dann haben wir eben auch wirklich Koop und Geschäfte angeschrieben, wo wir Melonen identifizieren konnten und gesagt, ja, wisst ihr, was ihr da verkauft und wisst ihr, dass das eigentlich völkerrechtswidrig ist? Also wir hatten dann auch Zusagen von Geschäftsketten, die gesagt haben, okay, das war uns jetzt nicht so klar, aber also da werden wir jetzt drauf achten. Wir versuchen weiter auch einfach Firmen aufzuklären, beziehungsweise eventuell auch an Pranger zu stellen, die an der Ressourcenausbeutung in der besetzten Westsahara beteiligt sind. Wir haben da auch eine Kooperation mit einer Organisation, die heißt Western Sahara Resource Watch, die wirklich ein Monitoring auch macht, also die zum Beispiel auch monitoren, die haben dann undercover Leute, die wirklich am Hafen gucken, oh, wann geht denn da jetzt ein Schiff raus mit Phosphat und wo könnten das hingehen und so. Genau, da ist auch Silvia Valentin sehr federführend bei uns in der Organisation, ist eigentlich Silvia diejenige, die mehr noch diese Advocacy-Arbeit macht und ich mache mehr den Kontakt zu unserem Partner vor Ort. Wir hatten auch Links mal gemacht, wie zum Beispiel, dass wir wirklich an der UNO eine Veranstaltung gemacht haben mit saharauischen Jugendlichen, wo saharauische Jugendliche dann die Situation erklären konnten, in der sie sind. Da hatten wir dann auch ein Oral Statement und ein Written Statement und so weiter eingegeben, was dann offizielle UNO-Papiere werden, die man dann auch finden kann. Ja, genau. Dann versuchen wir natürlich auch in ganz kleinen Dingen, wie das, was ich jetzt gerade mache, Leuten zu erzählen, was passiert bei der Westsahara. Dann wollen wir auch im nächsten Jahr zum Beispiel, gibt es ein großes Kulturevent Culturescapes, die im nächsten Jahr den Sahara-Raum beleuchten wollen, das ist im Oktober hier in der Schweiz. Und da wird es sehr viele kulturelle Veranstaltungen geben, Filme etc. Kommt auf unsere Webseite und guckt da ein bisschen. Da haben wir einiges aufbereitet und gemacht.